Gerissen wie ein Lamm. Der Fotografie-Podcast mit Gästen und deren Geschichten sowie Themen, die bewegen. Von Coldwater Pictures.
Ich wollte das eigentlich immer verheimlichen. Aber gut, jetzt ist raus.
Jetzt ist einfach raus. Wir sind ja entre nous.
Ja, genau. Heute als Gast bei uns Michael Papendieck. Wir kennen uns seit über 10 Jahren. Micha, stimmt das so?
Das stimmt. Ich würde tatsächlich noch einen draufpacken. Ich glaube, rein recherchemäßig kommen wir bestimmt auf 13 Jahre.
Wir haben ganz viele gemeinsame Shootings gemacht. Du bist Buchautor, hauptsächlich zum Thema Licht und Posing. Hast einen eigenen Blog auf deiner Seite, blende18.de. Und bist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Micha.
Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das ist total toll. Danke für die Einladung.
Gerne. Schön, dass du da bist.
Gerne.
Micha, erzähl ein bisschen was von dir.
Wo fange ich an? Also ich hatte 1983 eine kleine Urkunde bei den Bundesjugendspielen. Das war nicht so schön. Deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich nächstes Jahr Gast? Nein, Quatsch. Also, wie das mit den Fotografier-Sachen so ist. Wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte zwar mal Tierfotograf werden, aber außer überfahrene Igel und Schnitzel kam nicht so viel bei rum.
Dann hättest du immer noch Koch werden können ja eigentlich, oder?
Ja, ich kenne jemanden, der hat das auch gemacht, der fotografiert auch nicht besser. Also Das ist da immer. Nee, also ich habe mich dann irgendwann mal weggegrillt selber. Im August mittags in eine Sandkuhle gesetzt, um Vögel zu fotografieren und mit Hitzschlag abtransportiert werden. Da habe ich gesagt, nee, komm, das ist doof, das lässt du mal. Und dann bin ich halt eher im Fotolabor versackt durch meinen Kunstlehrer. Und halt alles Mögliche ausprobiert. Und dann gab es eine ganze Zeit lang nichts. Und tatsächlich, müsste ich lügen, also das ist eigentlich im Windschatten dieser Schulbuchfotografie, die ich gemacht habe. In Braunschweig kommt man an Westermann vorbei, wenn man die richtige Straße fährt. Und wenn man einen Kumpel hat, der für den Verlag Fotos macht, dann rutscht man da irgendwie rein. Weil er hat irgendwie vergessen, dass er einen Termin hatte, musste aber liefern. Und so bin ich dann damals zugekommen, für die Bio- und Chemiebücher diese kleinen Fotos zu machen, die da mal drin sind. Die, glaube ich, gefühlt sowieso keiner anguckt. Aber damit man nicht so viel schreiben muss, sind da mal viele Bilder drin. Und so ist das mit der Fotografie irgendwie wieder reaktiviert worden.
Das heißt, das machst du jetzt seit wie vielen Jahren?
Boah, 2000, sind ja jetzt über 20 Jahre tatsächlich schon, ja. Also fotografiert habe ich schon mit 10, 11 Jahren, habe ich halt immer irgendwie vorbeifahrende Eisenbahnen fotografiert. Ne, und selbst entwickelt und solche Geschichten. Aber sag ich mal so, dass man das mit Hand und Fuß betrieben hat, tatsächlich irgendwie seit 2000 irgendwie so in der Kante.
Das heißt, du kommst eigentlich klassisch aus der richtig noch analogen Fotografie. Also richtig so mit Film und Entwickeln und
genau.
So weiter.
Okay. Genau.
Und
weil wir hatten ja. Bei uns in der Schule hatten wir halt ein Fotolabor, das war ganz cool. Und unser Kunstlehrer war eigentlich gelernter Fotograf auch, ursprünglich mal. Und der hat gesagt, hier Junge, Schlüssel, leg los. Und dann habe ich da so vor mich hingepanscht und alles mögliche ausprobiert. Was geht nicht. Was lässt man? Und das Fotografieren war halt dadurch anders. Weil ein Klick waren dann gleich erstmal wieder 20 Pfennig weg. Klingt erstmal nicht so viel, aber zu Schulzeiten war das irgendwie doof.
Ja, und vor allem, man sieht nicht, was hat man gerade fotografiert. Ne? Also der Überraschungseffekt ist da, glaube ich, ein bisschen mehr da im Gegensatz zur heutigen digitalen. Ne?
Ja, du musst halt einfach mehr gucken. Also gucken heißt, klar, was ist mein Motiv, aber dann eben auch, wie stelle ich die Kamera überhaupt ein? Also einfach drauf haken und sagen, oh, den Rest mache ich mit Photoshop, ist da halt nicht. Das funktioniert selbst heutzutage nicht. Wenn du die negative, ich habe noch welche, wenn du die einscannst und versuchst dann daran rumzudrehen, es geht begrenzt, aber da ist dann auch irgendwann quasi der Punkt erreicht, wo du sagst, na, jetzt wird's doch nur noch Kunst. Also man sieht nicht mehr so viel dabei.
Also mir ging es ja ganz oft so, dass die Leute dann irgendwann im Laufe der Jahre gefragt haben, bist du gelernter Fotograf? Also ist das für dich eigentlich eher ein Thema, ja, man muss das gelernt haben, man ist dann besser oder, ich sag mal, ambitioniert aus dem Hobby in die Professionalität gehen? Wo ist denn da deine Richtung eher?
Sagen wir mal so, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite komme ich natürlich aus einer Familie, wo alles Handwerker sind und die alle irgendwie am besten noch einen Meistertitel hatten und die immer so ein bisschen die Nase gerümpft haben, wenn der Amateur nebenan angefangen hat, rumzuklöppeln. Na Junge, das wird nichts, der kann das nicht, der hat das nicht gelernt. So, bei dieser Fotografiererei ist es tatsächlich so, finde ich, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, die dazu führen, dass das Bild am Ende was wird und man ja die ganzen Facetten ein bisschen abklappert, entspricht das eigentlich dem, was du in der Ausbildung machst. Und deswegen, ich bin so der klassische Autodidakt, geboren daraus, dass ich mich halt irgendwie darum bemühe, irgendwie immer noch eine Facette irgendwo dazu zu kriegen, nicht weil ich sie brauche, aber ich weiß, dass es sie gibt und dann will ich es wissen. Ja, und das ist halt einfach rumprobieren und der kreativste Moment ist immer, irgendwas in die Tonne zu batschen. Manchmal, man hat es probiert, kann ich, brauche ich nie mehr. Ja, aber wenn man es dann mal braucht, dann hat man es irgendwie halbwegs im Ärmel, das Ass.
Wie kommt man eigentlich dann von der Chemie- und Biofotografie rüber in die, ich glaube, du warst in Afrika auch unterwegs, ne?
Genau. Ja, da war es eher Dokumentation, ne? Weil für diese Doktorarbeit, die ich da gemacht habe, muss ich natürlich irgendwo am Ende ein bisschen was liefern. Jetzt nicht irgendwie 3 Stunden Dia-Show oder sowas, sondern halt klassische Dokumentationsfotos. Und weil ich vorher schon durch die Tanzerei irgendwie mit vielen Leuten Fotos gemacht hatte, habe ich dann einfach da im Prinzip wieder eingehakt. Und war dann in diesem kleinen Studio, was wir da in der Salzdahlumme hatten in Braunschweig, da dann sozusagen wieder erstmal am Anfang, erstmal wieder rumprobieren, wie geht das überhaupt und so weiter. Und Studiofotografie war zu der Zeit, wo ich im Studio war, also zu Schulzeiten, war mordsaufwendig. Ein riesen Klimbim, da irgendwie alles hingestellt, gemessen, gemacht, getan, ein Bild gemacht, konntest nicht sehen, was läuft. Und dann war es am Ende doch Murks. Und mit der Digitalkamera, gegen die ich mich lange übrigens gewehrt habe, war es dann am Ende doch irgendwie cool, weil man viel schneller an sein Ergebnis kam und viel schneller den Murks, den man produziert hat, vergleichen konnte. Und ne, der Naturwissenschaftler sagt, erstmal Fehleranalyse machen. Ja, und dann geht's weiter. Und so ergab sich das eigentlich irgendwie für mich vollkommen logisch. Also das ist halt, eins kommt da zum anderen.
Du sagst, du kommst so vom Tanzen. Hat dich das da irgendwie fotografisch beeinflusst? Das sind ja nun wirklich zwei Welten.
So gut,
ne?
Wie also, gar nicht.
Gut, man kann natürlich vor der Kamera rumtanzen, hinter der Kamera tanzen. Aber gerade wenn uns beispielsweise auch Models zuhören, wo man sagt, okay, gibt ganz viele davon, Instagram ist voll davon, Facebook ist voll davon, TikTok, all die ganzen Welten, die es da gibt.
Naja, das ist so zweierlei. Also das eine ist halt, wenn ich hinter der Kamera bin, wie ich dann mit jemandem umgehe, der vor der Kamera ist. Daraus ergab sich in dem Sinne ganz, ganz viel. Also zum einen, wie viel Licht nehme ich? Was mache ich mit der Kamera? Da ich, sagen wir mal, eine gewisse Optik haben wollte, aber keine Lust habe, mit viel Technik zu arbeiten, was auch ein Stück weit wieder darin begründet war, ich hatte einfach keine Kohle mehr, das ganze teure Studio-Klimbim hinzustellen. Daraus ergab sich die Art zu fotografieren, also eine Lampe zu nehmen und lieber die Person zu bewegen als das Licht. Was viele machen, die bauen da ein Set auf mit 6, 7 Lampen und dann geht einer einen Mikrometer rüber und batsch, passt das Licht nicht mehr. Und bei mir war das, ich will nicht sagen egal, aber eher stilbildend an der Stelle. Das heißt also, ich habe das Fotografieren dann wie Tanzen mit der Kamera ist. Also nicht ich mit der Kamera, sondern indem ich mich um die Person herum bewege, provoziere ich ja bestimmte Bewegungen bei dem Modell. Und das liegt einfach daran, dass wir als Menschen gewöhnt sind, uns irgendwie ja beim Kommunizieren irgendwie anzugucken, halbwegs. Also es gibt natürlich Leute, die ignorieren einen geschickt, aber dann ist das was anderes. Aber beim Fotografieren ist es halt so, automatisch dreht sich derjenige mit und dann hat man sozusagen eine Steuerung ohne Worte und ohne Anfassen, ohne irgendwas. Ne? Und das ist halt Führen ohne Anfassen, wie beim Tanzen. Einer gibt den Weg vor, der andere macht einen Schritt und daraus ergibt sich eventuell was. Oder aber es ist vollkommen logisch, wo man hin muss.
Gerade zum Thema Anfassen im Umgang mit Models. Du hast ja auch Workshops gegeben. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich eine total irre Geschichte erlebt oder das war völlig skurril, was da abging und.
Ja, da war ich gar nicht fertig. Da sind so, ja, ich wundere mich immer, weil eigentlich Menschen, die zu so einem Workshop kommen, im Vorfeld in dem Gespräch, was ich vorher immer mache, um einfach erstmal rauszufinden, wie ticken die Leute. Es geht gar nicht darum, was können die nicht, sondern wie ticken die Leute. Ist eigentlich quasi eher immer so ein, gemeinerweise, so ein Aushorchen für das Modell, was ja daneben sitzt, damit das Modell weiß, alles klar, so funktionieren die Leute. Dass da manche vollkommen seltsam sind. Das hat so ein bisschen, vergleiche ich mal mit Jekyll und Hyde. Die kommen da rein, so Dr. Jekyll, ganz, ganz distinguierte Herrschaften, meistens over-equipped mit Zehntausenden von Euros, die sie in Fotosachen investiert haben. Und das Modell am besten immer noch die ganze Zeit siezen und dann nehmen sie die Kamera in die Hand und dann mutieren die zu Mr. Hyde irgendwie, dass sie halt irgendwie das Mädel oder die Dame, ich habe auch mit männlichen Modellen schon Workshops gemacht, den Herren versuchen zu schicken und sich dann auf einmal, ich will nicht sagen daneben benehmen, aber es gab schon skurrile Momente und es gibt Leute, die gehen dann hin und friemeln dann an so einem Modell rum und da bin ich tatsächlich allergisch, das macht man nicht. Also ich habe Wenn ich irgendwo was sehe, da ist irgendwie eine Strähne vorm Gesicht und so ein, gerade bei helleren Haaren sieht man dann im Licht irgendwo ein, so ein Haar, was die ganze Zeit immer leuchtet, wenn man es anblitzt. Dann frage ich aber vorher, du kannst du mal selber, wenn die Leute das nicht erwischen, sagen die das meistens selber schon, ich sehe es nicht, mach du mal, dann ist das aber auch schon das Maximum. Und da gibt es Leute, die sind vollkommen distanzlos. Die nehmen da irgendwie so ein Bein, ja, klappt das mal hier rüber. Das geht anatomisch einmal, ne? Danach braucht man einen Orthopäden. Die haben da Vorstellungen, es liegt aber meistens daran, dass die so ein bisschen sich schwer tun mit dieser Kommunikation einfach und einfach sich darauf einlassen, dass sie eben nicht nur ein Modell da haben, sondern das ist in dem Moment ein Partner, ein Shooting-Partner, wie man es nennen möchte, ein Kollege, Kollegin. Und da geht man eben anders mit um als Modell kannst du eine Flasche hinstellen, dann kannst du ein Stillleben machen. Die verzeiht dir aber auch nicht alles, weil wenn du die zu doll rumwirbelst, geht's auch kaputt.
Aber was empfiehlst du beispielsweise einem Model, die jetzt sowas erlebt? Da ist ein Model gebucht worden für ein Shooting, ich sag mal ambitionierter Hobbyfotograf, die hat sich ein bisschen vorbereitet, die hat mal geguckt, was macht der so? Das sieht ganz gut aus von seiner Präsenz, sage ich mal, in Social Media oder wo auch immer. Und jetzt kommt die da hin und dann freut die sich, dass sie da tolle Ergebnisse kriegt und dann werden die komisch. Was empfiehlst du da aus deiner Erfahrung raus? Wegrennen?
Ganz banal. Also viele Leute haben Hemmung. Und zwar meine ich das so, dass sie Hemmungen haben, so etwas abzubrechen. Das ist so ungefähr, als wenn ich zum Arzt gehe und mir diese ganze Chemie, zwischenmenschliche Chemie überhaupt gar nicht in den Kram passt. Und da sind wir so ein bisschen gefangen von diesem Institutionsehrfurcht. Ne? Hat einer einen weißen Kittel an, dann darf ich nichts sagen. Ne? Also wenn der Zahnarzt da irgendwie im rumstochert und du das Gefühl hast, du hast 8 Hände im Mund, da musst du nicht hingehen. Du musst da nicht hingehen. So, und beim Fotografen ist genau das Gleiche. Wenn da irgendwo der Spinnsinn klingelt im Nacken, also das Bauchgefühl sagt, das wird irgendwie, habe ich keine Lust drauf, dann einfach sagen, okay, pass auf, tschüss. Ne, also da gibt's keine zwei Meinungen. Wie viel Tränen gibt es beim Friseur? Ne? Leute sitzen da und lassen sich die Haare schneiden, der macht, schneidet, schnippelt, macht und tut. Dann fragt er, alles in Ordnung? Fuchtelt beim Spiegel um deinen Kopf rum. Die Leute nicken. Und dann gehen sie raus und dann heulen sie. Er hat mir meine Haare verschnitten. So, ne, also warum? Warum nicht vorher sagen, nee, stopp. Und das ist beim Fotografieren genauso. Ich weiß, viele sind da sehr ehrfürchtig, weil die dann denken, oh ja, das Studio und dies und das. Nö, muss man nicht. Also wenn ich bestimmte Bilder im Sinn habe, frage ich denjenigen, der diese Bilder macht, ob ich als Modell unerfahren bin oder nicht. Ich bin am Ergebnis interessiert. Und wenn dann ein gemeinsamer Konsens gefunden wurde, dann sollte es ja funktionieren. Aber wenn da irgendwas unrund läuft, nee, muss man sich nicht geben.
Ist das umgedreht ähnlich? Also ist es dir schon passiert als Fotograf, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt wirklich diesen umgedrehten Fall, ich habe mich mit einem Model arrangiert, die sieht toll aus, die, keine Ahnung, eine tolle Erscheinung, fasziniert da in irgendeiner Form, dass du dann sagst, oh Gott, geht gar nicht. Also ist das...
Ja, hatte ich schon. Das war, also... Es war jetzt nicht so extrem, dass da die, so nach dem Motto, pass auf, da gehen zwei Leute in einen Raum und nur einer kommt lebend raus. Das ist, so war es nicht, sondern es war eher so, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann fange ich an zu lachen. So, nicht weil, und jemand auslachen ist, nee, das macht man nicht, ist schäbig. So, das ging aber nicht um die Person selber, so von wegen, die hatte irgendwie drei Nasen oder sonst irgendwas, sondern einfach, was sie fotografisch wollte. Und da habe ich dann gesagt, du, ich glaube, wir gehen mal besser nur einen Kaffee trinken jetzt, das wird irgendwie nix. Und dann gab es halt eben noch ein Gespräch, einfach ein kurzes, wo dann alle beide zufrieden waren und die Gespräche, die danach noch kamen, wenn man sich mal getroffen hat, vor Ort da in Braunschweig, zeigten, dass diejenige tatsächlich auch nicht nachtragend war, sondern eigentlich ganz froh war, weil sie dann nämlich selber sagte, ja, ich weiß auch nicht, das war irgendwie blöd, was sie davor hatte irgendwie und danke, dass er dich da geäußert hat. Es gibt natürlich auch Leute, die sind mit dem, wie man so schön sagt, klassisch mit dem Arsch rum, dann ist das aber eben so. Also man muss ja, gerade wenn man, ja, ist wieder schwierig, wenn ich jetzt sage, wenn man nicht dafür bezahlt wird. Ich habe auch Shootings abgelehnt einfach, obwohl sie sehr, sehr gut bezahlt werden sollten. Wo ich gesagt habe, mache ich nicht. Falsche Kommunikation, falsche Betrachtung von Hierarchien, die es angeblich da geben sollte, die ich nicht sah und deswegen gesagt habe, hier findet sich keine Schnittmenge. Ich bin anderes gewöhnt im Umgang mit Menschen, mache ich so nicht. Komische Gesichter, aber am Ende war ich fein raus, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich verbieg mich hier nicht, ich mache nur das, worauf ich Bock habe und das auch beim Bezahlshootings, das so handhabe einfach.
Apropos Bezahlshootings, Pay-Shootings sind ja, ich sag mal, für professionellere Fotografen, professionellere Models eigentlich gang und gäbe. Siehst du das ähnlich, dass man sagt, okay, TFP, also jeder hat was davon, aber es fließt kein Geld in dem Sinne. Ist das ein Thema? Sollte man das trotzdem machen? Also sowohl als Model als auch als Fotograf? Oder ist das so ein Ding, wo du sagst, nein, also ich lasse mich da bezahlen, das ist ein Job, fertig, aus.
Kategorisch würde ich sagen, wenn das nicht passt oder jemand irgendwas von mir will, worauf ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Einfach ablehnen. Das Ding ist natürlich, wenn man in einer Situation ist, wo die Summe hoch und die Not groß ist, ne, so nach dem Motto, ob man es dann macht, muss man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren. Da kann ich tatsächlich nichts sagen. Andere Leute haben gar keine Skrupel, irgendwelchen Murks zu fotografieren, hauptsache die Kohle kommt. Dann kann ich vielleicht noch die Klausel dazu geben, sagen, pass auf, schreib meinen Namen nicht drunter. Aber ansonsten würde ich halt tatsächlich sagen, klar, wenn man das beruflich macht, als Modell oder als Fotograf, muss ich mir halt genau überlegen, was ich ablehne oder nicht. Und ich habe zum Beispiel mal eine Wurstmaschine fotografiert.
Okay. Ja, eine Wurst. Ja, das die war ist, gut bezahlt.
Ja, das war die Wurstmaschine, die ist abgegangen wie nix, ne?
Ja.
So, also, und das war, ist natürlich eine Sache, wo du sagst, ja, Wurstmaschine, ne? Ist ja Kunst, oder was? Ja, machst du hier ein Fass auf und dann fotografierst du Wurstmaschinen. Das war aber ein gut bezahlter Job und das ist halt Produktfotografie, Industriefotografie und geh da trotzdem mit Interesse dran, ne? Also auch, weil ich mir denke, so, ja, okay, jetzt will ich auch wissen, wie diese Wurstmaschine funktioniert. Und das ist dann zum Beispiel, wenn dann derjenige daneben steht, der das Ding gebaut hat und irgendwas ganz Spezielles in dieser Wurstmaschine entwickelt hat, erreicht man den halt auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich mich dafür interessiere. Ich interessiere mich tatsächlich dafür, weil ich glaube nicht, dass ich so ein guter Schauspieler bin, dass ich das Interesse heucheln könnte und sagen, ui, dann erzählen Sie mal über Ihre Wurstmaschine. Ne? Also so nicht, sondern das hat mich tatsächlich interessiert. Und da gab es eine Menge Geld für und dann habe ich das auch gemacht und das ist okay. Andere Sachen, die waren vielleicht erstmal plakativer, ne? Also Porträts von einer Firma, von Firmenmitgliedern zu machen. Man sagt, okay, die geben einem freie Hand, wie man diese Porträts macht, aber der Verbindungsoffizier, der diesen Job anleiern sollte, hat ein derartig gestörtes Verhältnis zur Kommunikation gehabt, sage ich mal ganz krass, dass ich gesagt habe, nee, mit dem mache ich das nicht. Da weiß ich vorher schon, das gibt eine Riesendiskussion, da halte ich mich raus.
Grundsätzlich lässt du dich bezahlen für deine Arbeit. Auch ein Model lässt sich bezahlen, wenn sie gebucht wird von Fotografen. Freie Shootings, ja. oder nein?
Naja, wenn ich jetzt sage nein, müsste ich 80% meiner Fotos löschen, ne? Was dann eigentlich schon die Antwort ist. Ja, wenn man Bock drauf hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man während eines Pay-Shootings, also sprich, ich schildere einfach mal so ein Beispiel. Kundin kommt, sagt, ich möchte gerne die und die Art Fotos haben. Ich habe von dir Fotos gesehen. Geht das mit mir? So, dann kann man sagen, ja oder nee. So, und dass man während eines solchen Shootings die Ideen umsetzt, die man vielleicht hat, kommt immer darauf an, wie dann derjenige vor der Kamera das mitmacht oder ob er sagt, nee, pass auf, ich möchte das genau so, ich bezahle dich dafür, mach. Das ist dann natürlich immer mein Part. Vielleicht da irgendwie kreativ drauf einzuwirken. Zum Glück, sagen wir mal, sind 95% der Fälle so, dass die Leute sich drauf einlassen und sagen, oh cool, mach mal. Wäre ich alleine nie drauf gekommen, dafür bezahle ich dich ja auch, dass du dann dementsprechend einfach mich an die Hand nimmst und durch so ein Shooting durchführst, wo wir wieder bei der Führung sind. Ansonsten freie Sachen, klar. Ich glaube, wie gesagt, eine Zeit lang habe ich, glaube ich, jeden Tag Fotos gemacht und es war nie bezahlt. Aber dafür sind da Sachen bei rausgekommen, die hätte ich sonst nie irgendwie abliefern können.
Also das eine klare Empfehlung für andere Fotografen und auch Models, wenn sie sagen, Mensch, von der anderen Seite, das passt. Das auf geht auch Fall. Mal ohne Geld.
Der Vorteil dabei ist natürlich, ist aber auch immer, man muss das ganz dringend dabei immer vorher kommunizieren, dass das klar ist, dass da eben kein Geld im Spiel ist, weil sonst gibt es hinterher immer lange Gesichterdiskussionen und dann kannst du eigentlich die ganzen Sachen löschen, weil emotional diese Fotos belastet sind. Selbst wenn es geil ist. Also grandiose Bilder dabei rausgekommen, aber es gab irgendwie eine Kackdiskussion darüber, dann hat man auch keinen Bock mehr, dann also mir geht das zumindest so, dann habe ich nicht mehr diesen 100%, ja, wie soll ich sagen, es sind keine 100% mehr, die ich hinter diesem Bild stehe, weil ich weiß, da irgendwer hat da was. Ich nicht, sondern der auf dem Bild oder die auf dem Bild. Deswegen halt ganz klar das Absprechen und vor allen Dingen die Ideen nicht verjuckeln. Also nur weil ich jetzt gerade die Idee habe und sage, ah, hier, das möchte ich gerne machen. Und da sind wir zum Beispiel bei den Tänzern. Ich habe mit Tänzern Fotos gemacht, sprach mich Leute an, würde ich auch gern machen. Ist meine Frage, bist du Tänzer? Antwortet lautet nein dann an der Stelle. Gehen die Leute oder beziehungsweise kommen gar nicht erst, weil, ne, wenn ich eine Blondine fotografiere, will ich eine Blondine haben und keine Schwarzhaarige mit Perücke. Ich fummel mit Photoshop nicht rum, sondern ich verbrenne meine Ideen dann einfach nicht an dem Erstbesten. Ich weiß, klingt relativ arrogant, aber am Ende ist es so, keiner hat was davon, wenn ich meine Idee verjuckle und sitze dann selber davor und denke so, ja, eigentlich wollte ich es ja anders haben. Aber jetzt war jetzt gerade jemand da und ich fühlte mich genötigt, das zu machen. Nicht machen, Finger weg. Einfach, dann fotografiert man halt nicht. Wenn es sowieso ein freies Shooting ist, muss man ja nicht liefern. Und dann wartet man eben 2 Monate, bis die passende Gelegenheit da ist. Da verbrennen sich einige Leute ganz schnell, durch Häufigkeit, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera. Und deswegen versuche ich mich da immer sehr, sehr, sehr zurückzuhalten. In letzter Zeit ist das sowieso weniger als vor ein paar Jahren. Da war das ein bisschen extremer, zumindest was die Frequenz anging.
Aber du sagtest gerade verbrennen vor oder hinter der Kamera. Das ist ja was man relativ häufig sieht, dass man sagt, okay, da ist irgendwie ein Newcomer, egal ob Fotograf oder Model, die dann sicherlich irgendwo durch Komplimente überreizt oder wie auch immer von jedem Fotografen angesprochen werden oder der Fotograf von allen Models angesprochen wird. Oh, komm, lass uns was machen und. Und dann wird irgendwie das Netz überflutet. Ist das eher was man machen sollte oder ist das schon verbrennen?
Gute Frage. Das ist ja ein zweischneidiges Ding. Ne? Machst du es nicht, verpuffst du. Also so verschwindest du wieder in der Unkenntlichkeit. Machst du das Ding extrem mit, verbrennst du dich. Also dann so einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, extrem schwierig, denn die sozialen Medien, ob das Instagram ist, ob das Facebook ist, ob das irgendwelche anderen Plattformen sind, die Plattform selber entscheidet immer, was abgeht da, ne? Und manchmal hast du ein Bild dabei, wo du nie mit gerechnet hast. Das wird total gehypt. Und da stolpern die Leute wieder drüber und erzeugen quasi eine Nachfrage. Da muss man dann sozusagen, wenn man vor der Kamera steht, auch gucken, kann ich das zeitlich leisten? Nimmt mir das zu viel Privatzeit weg und so weiter? Oder man hält sich einfach zum Beispiel mit dem Veröffentlichen ein kleines bisschen zurück schon mal. Das ist ja ganz häufig so, eine Shooting gemacht und man selber ist noch nicht zu Hause, ist schon der erste Screenshot hochgeladen. So, bäm, Bild verbrannt, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Da sollte man sich vielleicht ein wenig disziplinieren, dass man das vielleicht auch abspricht und sagt, pass auf, wir machen das erstmal in 3-4 Wochen, auch wenn es einem in den Fingern juckt. Und da so ein bisschen, ja, System kann man schlecht sagen, aber es ist so ein bisschen mit Überlegung betreibt.
Wir kommen ja jetzt schon zeitlich fast dem Ende entgegen. Na, und ich habe dich ja schon vor der Kamera auch erleben dürfen, beim Schildwall letztes Jahr. Mhm. Wie ist das, auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, Anna hat das Licht gehalten?
Ja, weil wenn wäre Anna nicht da gewesen, dann wäre ich im Dunkeln gestanden. Genau.
Das wäre doof.
Das wäre ziemlich doof, ja. Ich finde das ja immer ganz heilsam, sich vor die Kamera zu begeben, weil ich verlange manchmal von Leuten was und deswegen muss ich auch wissen, geht das oder geht das nicht. Und deswegen mache ich das auch ganz gerne, wobei das natürlich auch so ein bisschen aufblasbare Bühne braucht man immer mal. Wir sind ja auch früher schon öfter mal ins Studio gegangen und haben irgendwelchen Kokolores gemacht, ob es für dieses Weihnachtsding ist mit dieser Mütze oder irgendwelche anderen Sachen.
Das waren übrigens alles Testbilder, die kamen dann doch
ziemlich cool. Wie so, mach mal Lichttest, oh, ist geil, den Rest können wir löschen.
Ja.
So, ja. Ja.
Aber ist das eine Empfehlung? Sollte ein Fotograf mal vor die Kamera? Also mir geht es immer so, wenn ich selber Bilder von mir sehe, sage ich, um Gottes Willen, gut, dass ich dahinter bin.
Ja, es kommt halt auf dein Gesicht drauf an. Ne? Das ist natürlich schwierig. Das kennst du natürlich.
Also Gesicht ist schwierig.
Ja, nein, also. Nee, also einfach, wenn er halt aussiehst wie ein Hackschnitzel, dann brauchst du auch nicht vor die Kamera. Nein,
Quatsch. Dann braucht man auch kein Licht von Anna. Richtig.
Nee, das ist, dann brauchst du eher nur.
Das braucht man dann auch nicht.
Das lassen wir dann weg.
Nein, da kann man dann eine Empfehlung geben. Ich finde es, wie gesagt, insofern heilsam. Das weiß ich bei den Workshops. Da verlangen die ja von den Modellen teilweise ja irgendwelche seltsamen Posen, die anatomisch vielleicht gar nicht so richtig machbar sind, wo ich sage, probier es einfach aus. Und vor allen Dingen wenn die alleine fotografieren, müssen sie es ja im Zweifelsfall verbalisieren. Das fällt jemandem leichter, der in der Thematik steckt und mit einem Profi arbeitet. Also wenn ich einer Balletttänzerin was erkläre, dann weiß die, wovon ich spreche und ich weiß, welche Worte sie braucht. Amateurmodell, Amateurfotograf, die sagen das anders. Ist aber okay, jeder findet da sozusagen sein Vokabular. Und wenn nichts mehr geht, geht vormachen. So. Und selbst wenn man es nicht ganz hinkriegt, aber es ist halt eben auch, ne, dann breche ich mir da halt einen ab. Modell amüsiert sich ein bisschen, schon ist die Stimmung gut und das Ganze läuft halt ein bisschen entspannter. Und deswegen finde ich es eigentlich durchaus tatsächlich heilsam, sich auch mal vor die Kamera zu stellen. Ne, weil man dann eben merkt, dass derjenige, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat vor der Kamera, eben auch teilweise eben den Kontakt braucht. Sprich, stell dich da mal hin und guck mal. Es ist schon eine Anweisung, aber wenn dann irgendwie in 10 Meter Entfernung jemand mit einem 400er Tele rumsteht und man hört es nur klackern, wie aus einer AK-47, dann hat derjenige vor der Kamera nichts davon, weißt du? Das ist so, fotografierst du jetzt schon? Nee, ich teste noch. Nur, ob der Spiegel
ja, genau. schnell genug so. Klappt. Ja.
So, ne, also das ist halt, was man manchmal so auf Shootings irgendwo sieht, auch wo wir zusammen ja schon quasi, ich würde mal sagen, Zaungast waren, wo wir gesagt haben, oh, das gucken wir uns zusammen mal an. Wo man dann so Spezialisten trifft, die wirklich Mr. Dauerfeuer, 3.500 Bilder, ja, mit Framerate von 60, ne, also irgendwie 3 Minuten fotografiert, Karte voll.
Ja, oder ein Film halt, ne?
Ja, dann irgendwie, wollte gerade sagen, Film nimmt Standbild. Jeder hat da seine eigene Herangehensweise, klar, aber ich finde, ein bisschen Contenance hier oder da, ein bisschen Austausch oder so ist nicht verkehrt. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, die dann vor der Kamera waren, die sind manchmal echt lost. Dann sagen, ich wusste jetzt gar nicht, was hier genau abgeht hier. Ne? Also muss ich jetzt irgendwas machen? Und wenn man dann mal fragt, hat dir keiner das erzählt? Nö. Da gibt es tatsächlich für den einen oder anderen nochmal ein bisschen was nachzuholen. Wenn die das selber nicht sehen, also man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, so, du musst das so machen oder dann wird's was. Ist klar, aber das ist halt so durch meine Brille betrachtet. Fände ich es manchmal für die Leute entspannter, wenn sie nochmal einen Satz dazu sagen, was sie denn jetzt vorhaben. Wenn sie es nicht wissen, ist es auch nicht schlimm. Dann sag halt, ich weiß jetzt gerade nicht. Ne? Also nichts ist ja entwaffnender, als den Gegenüber zu sagen, ey, du, ich brauche jetzt gerade mal kurze Zeit zum Überlegen. Auch die größten Cracks da drin haben Momente, wo sie einfach mal überlegen und dann einfach eine Pause brauchen, für was auch immer.
Ich habe nicht gepupst übrigens, ich habe mir eine Flasche Wasser aufgemacht.
Mhm. Ja, ist klar. So, wenn, kannst du aber extrem gut beim Pupsen
sprechen.
Das Öffnen einer Flasche imitieren.
Geil,
das,
oder?
Ja, ja.
Und sprechen dabei.
Respekt. Na gut, da ist ja andere Öffnung, da geht das. Ist ja, ja dual. Aber
das musst du erst mal machen. Probier das mal. Kannst du beim Pupsen? Das müsste man eigentlich mal.
Warte.
Mach das mal, Micha. Also das kam, mich irritiert hier so eine scheiß Fliege, die ganze Zeit nur um mich rum. Sollte ich mir Gedanken machen?
Ja, du stinkst. Von dem Furz ist das.
Ah.
Der wie Wasser.
Ja, die kommen, also die kommen. Die schmecken ja mit den Füßen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Nee.
So, das heißt also, die läuft auf dir rum und probiert.
Mit den Füßen.
So. Mit den Füßen. Fliegen schmecken mit den Füßen. Also die haben Geschmackssensoren in den Füßen.
Mhm. Das möchte ich nicht. Also ich, wenn man über die Wiese rennt, ne? Da will man keine Geschmacksknospen
an
den Füßen haben. Ja, richtig, genau.
kannst du ja auch nicht abstellen. Das ist ja, ne, Augen kannst du ja zumachen, dann siehst du nichts, ne? Aber schmecken, riechen, hören kannst du nicht abschalten.
Nee.
So richtig. Das kommt immer.
Das kommt
der Info an. Ach, übrigens, ganz kurz an der Stelle.
Ja.
Ich habe heute Schnitzel gemacht.
Oh.
Und ich habe drei Dinge verändert. Und was soll ich sagen? Sie sind nochmal geiler geworden. Und
was zwar hast du verändert?
Zum einen habe ich das Ei nicht komplett durchgewurschtelt, sondern nur mit der Gabel so ein bisschen, ne, dass das Gelbe so gerade so ein bisschen rumblubbert. So. Dann habe ich eine tiefe Pfanne genommen, habe sehr viel Öl reingetan, einen riesen Batzen Butterschmalz und habe natürlich vermieden, die Panade anzudrücken. Und ich habe noch eine andere Sache, und zwar habe ich das Schnitzel selber zwar geklopft, aber diesmal nicht mit dieser Pieke-Seite, sondern mit der flachen Seite, so, dass das so schön platt wird und so. Und dann kam richtig die Panade so richtig geilo, so blasig hoch, so. Und dann ist das halt so, ne, wenn man das mit dem Löffel da drüber macht, so geil.
Und das kannst du auch, wenn du nicht diesen flachen Klopfer mal hast, kannst du das mit einem Stieltopf machen.
Oder Bratpfannen.
Also wirklich mega lecker. Ich liebe Schnitzel.
Ja, ich auch.
Küche sah zwar aus wie Sau hinterher wieder, aber das ist scheißegal.
Kleiner Profi-Tipp noch, du kannst auf das Schnitzel einen Gefrierbeutel, eine Folie oder sowas legen.
Ja, habe ich dann auch gemacht, weil sonst spritzt das nicht so. An dem Punkt war ich auch schon.
Okay.
Weil ich habe das nämlich mal gedacht, so, nimmst du Alufolie, die hält vielleicht mehr aus. Dann habe ich diese Stachelseite genommen und dann hatte ich überall im Schnitzel so ungefähr so Dreiecke von ungefähr, 3 mm Länge.
Das ist super, wenn du eine Blombe hast.
Im Fleisch.
Du eine Blombe hast, ist das grandios.
Ich hab Goldkronen. Ich könnte dir jetzt erklären, dass da ein Elektronegativitätspotenzial von 2,4 Volt entsteht. Da kannst du dir natürlich vorstellen, was so ein Zahnnerv dann macht. Mit anderen Worten, hätte ich eine Lampe im Mund, müsste ich nicht im Dunkeln essen.
Wäre die richtig fett, ey. Ja.
Nee, das war wirklich, das hat ordentliche Zwiebel. Naja, sei es drum.
Vielen lieben Dank für dein Interview oder dass wir dich interviewen durften. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also erstens, wenn sie von euch gefragt werden bezüglich des Interviews, immer ja sagen. Zweitens, wenn ich nochmal gefragt werde, werde ich definitiv auch ja sagen. Und drittens, Bezug auf diese Fotogeschichten, einfach mehr aus dem Rückenmark machen, nicht so viel nachdenken und vor allen Dingen bei sich selber bleiben, sich nicht verbiegen. Also wenn 15 Leute ankommen und sagen, kennt ihr mal, man hat da aber eigentlich überhaupt gar keinen Zugriff, Finger von lassen. Lieber Sorten reinbleiben erstmal und dann kann man immer noch mal gucken.
Das hört sich gut an.
Micha, ich danke dir und ich bin mir sicher,
wir freuen
uns definitiv wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
Bis bald.
Bis bald, Micha.
Ciao, ciao.
Ciao.